Servus Leute, ich bin gerade sehr glücklich, dass ich die Maske ausziehen kann. Wie Julian und Thomas möchte auch ich heute Zeugnis darüber geben, was es bedeutet zu reden und nicht zu schweigen. Dagegen will ich aber eher mit Negativbeispielen kommen, weil am besten lernt man aus Fehlern anderer. Hierbei gehe ich auf Lücken im Wissen ein, Sünde oder einfach Dummheit. Und mein Wunsch ist es, dass ihr daraus lernt, weise zu reden und euch auf eure nächste Begegnung vorzubereiten. Stichwort Begegnung. Wie ihr seht, befinden wir uns im Pazifischen Ozean. Dabei möchte ich auf eine kleine Insel hier eingehen. Hört ihr mich? Iwo Jima, ach du Schande, zitter ich. Auf jeden Fall möchte ich auf diese Insel eingehen. Diese Insel befindet sich hier im pazifischen Raum und ist ungefähr größer als Honecken, so ein Fünftel. Und im Zweiten Weltkrieg diente sie den Japanern als Stützpunkt, auf der 21.000 Soldaten stationiert waren. In Honecken leben heute 3.000 Menschen. Und sie ist ca. 1.200 Kilometer von Tokio entfernt, wie ihr sehen könnt. Und dementsprechend waren die Amerikaner sehr heiß auf diese Insel. Denn von hier konnten sie viel schneller die Atombomben über Japan abwerfen. Sei es einfach, weil der Weg viel kürzer ist als vom Süden aus den Philippinen oder Guam oder aus dem Osten aus Hawaii. Also, und so kam es auch, dass die Amerikaner diese Insel invasierten. 3 Tage lang wurde sie bombardiert und am 19. Februar 1945 startete eine Rieseninvasion. 30.000 Soldaten landeten an diesem Tag an dieser Küste. Und im Verlaufe des Krieges wurden es irgendwann 70.000 und irgendwann waren 110.000 Soldaten auf dieser Insel. In Kaiserslautern leben heutzutage 99.000. Und jeder von uns, also ich auf jeden Fall, wenn ich sowas begegnen würde, ich hätte riesen Schiss und ich würde wahrscheinlich eher den Freitod wählen, als sowas entgegenzutreten. Aber nicht die Japaner. Sie waren vorbereitet und sie waren fest entschlossen, ihren Feind zu besiegen. Und genauso wirken oft Diskussionen, wenn wir jemanden gegenübertreten, wie ein Schlachtfeld, auf dem wir einfach unterlegen sind. Weil wir einfach von Argumenten überrannt werden, von Wissen, dem wir noch nie entgegengetreten sind oder einfach die Standpunkte für uns einfach so unfassbar schrecklich sind. Hierbei möchte ich genauso, dass wir auch genauso vorbereitet sind wie die Japaner. Und dabei möchte ich euch 3 praktische Anwendungen mitgeben. Ja, hier könnt ihr noch sehen, es war nicht schön. Und ich habe euch eine Grafik mitgebracht und bevor ich darauf eingehe, komme ich leider mit einem, wie ich gesagt habe, einer negativen Erfahrung. Und die hat sich, jeder aus dem Apologetik-Team kennt die Geschichte, das ist die 1A-Geschichte, wie man es nicht machen soll. Ich saß im Klassenzimmer, wir haben gefrühstückt und wir haben eine Lehrerin, die ist dann zu uns gekommen und dann hat sie gesagt, ja, ich bin ja in den hedonistischen 80ern aufgewachsen, mir ging es so gut, aber ihr jetzt mit dem Klimawandel und den ganzen Problemen, wie wollt ihr das überstehen? Und den Klassenkameraden dann, ja, der Erik, der betet. Und ich sofort, höre das sofort, krieg Panik, da wird mein Stolz angegriffen, grätsche dazwischen, ja, ich bete. Und ich glaube an einen souveränen Gott, der alles in der Hand hält. Und selbst schlimme Dinge wie eine Vergewaltigung können gute Auswirkungen haben. Ich meine, an sich kann diese Aussage stimmen, wenn man sie perfekt argumentieren kann. Aber das war bei mir nicht der Fall. Ich habe diese Aussage getätigt. Empörung war groß, Gelächter war groß. Und ich saß da. Oh Herr, bitte hilf mir. Ich habe verschissen. Und dann, habe ich argumentiert. Aber ich habe eine Aussage versucht zu begründen, auf die ich keine Argumente hatte. Ich habe mich natürlich schon mit Leiden befasst. Ich habe mich schon mit der Thematik Vergewaltigung befasst. Und ich habe mich sogar schon mit der Thematik Souveränität Gottes befasst. Aber nichts davon, was ich wusste, konnte ich anwenden. Also, was geschah? Ich wurde überrannt, gedemütigt und mein Stolz wurde gebrochen. Und was lernen wir daraus? Es ist sehr wichtig, sich vorzubereiten. Es ist essentiell. Aber die Vorbereitung muss auch die richtige Anwendung finden. Und dazu habe ich euch diese Grafik gebracht, wie ihr es zu Hause üben könnt, weil der Gregory Kaukel schreibt auch in seinem Buch, wer zu Hause nicht schwitzt, der blutet in der Diskussion. Und ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Warum ist Abtreibung nicht richtig? Dabei habe ich zwei Pfade ausgewählt. Der erste wäre religiöse Argumente und der rechte wäre philosophische und ethische Argumente. Bei den religiösen habe ich, der Mensch ist nach dem Bilde Gottes geschaffen, Gott formt das Kind im Leibe der Mutter und Jesus hat die Kinder zu sich rufen lassen, als er müde und erschöpft war. Und ich bitte euch, merkt euch die rechte Frage, weil ich finde, das ist persönlich die stärkste bei den philosophischen. Das ist der Opener in so Diskussionen. Warum nimmst du Leben, wenn es dir geschenkt wurde? Wenn ihr diese Frage stellt, ist die Person erstmal verpflichtet, etwas zu machen und ihr könnt euch ausruhen. Ja, und dann komme ich zur zweiten. Was meinst du damit? Columbo 1 und 2 haben wir wahrscheinlich alle schon hier, weil wir es immer hören. Und deswegen ist mein Vorschlag, Lukas hat uns ja letzte Woche gesagt, dass die Nicht-Christen jetzt zu uns in den Gottesdienst kommen. Was wunderschön ist, ich freue mich drüber, aber ich habe keinen Bock drauf, nur zu diesen Menschen zu gehen und, ja, was meinst du damit anzuwenden? Ich habe da keine Lust drauf. Und mein Vorschlag ist einfach, wendet es an euren Geschwistern an. Wenn sie sagen, ihnen geht es nicht gut, was meinst du damit? Einfach, ihr könnt dadurch einfach zum einen Interesse zeigen und bitte habt ehrliches Interesse für eure Geschwister, weil Columbo 1 und 2 sind ein schönes Plus. Auf jeden Fall, dass ihr das einfach anwendet. Wie meinst du das? Das habe ich nicht ganz verstanden. Einfach eure Geschwister durchlöchern, weil dann werden sie euch nie wieder fragen und euch nie wieder sagen, wie es ihnen geht. Ja. Jeder von uns, also nicht jeder, aber viele von uns kennen die vier Männer da hinten. Zum einen Stephen Crowder oben rechts, dann links oben Michael Knowles, unten links, rechts habe ich vergessen, wie der Mann heißt, und Ben Shapiro. Und was haben diese Männer gemeinsam? Zum einen sind sie politisch aktiv, zum anderen können sie gut diskutieren und es ist auch sehr unterhaltsam. Und was machen diese Männer immer, wenn sie ihren Diskussionspartnern begegnen? Sie stellen ihnen vier Fragen und das sind diese Fragen. Woher kommst du? Wie alt bist du? Was arbeitest bzw. studierst du? Und eine Standpunktfrage, das ist eine Variable. Da könnt ihr eine direkte Frage stellen. Hier zum Beispiel, glaubst du an Gott? Der kann auch stehen, keine Ahnung, hast du die AfD gewählt? Halt Fragen, wo die Leute wirklich ihren Standpunkt nennen müssen. Und das sind sehr gute Fragen, weil sie euch Diskussionen erleichtern. Wenn ihr zum Beispiel eine Diskussion über die Kosovo-Frage habt, also der Kosovo ist ein Land im Balkan und Serbien und Albanien streiten drum, wem es gehört. Und jetzt wird ein Serbe wahrscheinlich ganz anders argumentieren als ein Albaner. Genauso ist es auch mit der Israel-Frage. Ein Palästinenser wird anders argumentieren als ein Jude. Und bei wie alt bist du, wenn ihr jetzt über den Klimawandel redet? Wird wahrscheinlich ein 14-Jähriger, der beeinflusst ist durch Schule, ganz anders argumentieren als ein 65-jähriger Mann. Und bei was arbeitest du bzw. studierst du? Wir gehen von dem Szenario aus. Ihr sitzt bei Let's Talk und ihr seid darauf gewappnet, jetzt darüber zu reden, warum ist Abtreibung nicht richtig? Und ihr seid vollen Mutes, ich werde jetzt naturwissenschaftlich argumentieren. Und dann kommt ein Mann zu euch, ihr fragt ihn, ja, also ihr begrüßt ihn, seid höflich und dann fragt ihr, ja, was arbeitest du? Und er sagt, ich bin Kinderarzt und ich bin für Abtreibung. Okay. Ein Kinderarzt für Abtreibung. Perfekte Position. Ihr wisst, was er macht. Ihr könnt jetzt überlegen, bleibe ich bei dem naturwissenschaftlichen Pfad oder wechsle ich um, weil ich mir nicht sicher bin, ob er zu stark ist. Also gehe ich jetzt auf einen philosophischen Weg oder auf einen religiösen Weg. Gleichzeitig kann ich aber auch beim naturwissenschaftlichen bleiben und ihn einfach für mich gewinnen, indem ich Sachen nenne, die für mich sprechen, aber auch Fakten sind. Also die er nicht abstreiten kann. Und zum Schluss, also wir sind fast am Schluss angekommen, möchte ich euch ein Bild zeigen. Wie ihr seht, die Japaner haben verloren und die Amerikaner haben gewonnen. Warum haben die Amerikaner gewonnen? Zum einen, weil sie nicht das Ziel hatten, um euch ein Bild zu geben, was das Ziel der Japaner war. Der stationierte General hat jedem Soldaten befohlen, bevor ihr sterbt, tötet ihr mindestens 10 Amerikaner. Und was ist daraus resultiert? 7.000 Amerikaner starben. Aber von 21.000 Japanern überlebten nur 700. Also genau das Gegenteil ist passiert. Sie wurden komplett ausgerottet. Und wisst ihr, genauso ist es auch oft, wie es bei den Japanern ist, möglichst viel Schaden anzurichten. Meine Intention gewesen, ich möchte sie in den Grund und Boden argumentieren. Ich möchte, dass sie nie wieder aufsteht. Ein perfektes Beispiel dafür ist, ich hatte eine Diskussion über Scheidung mit einem Klassenkameraden. Und wenn wir zurückkommen zu der Frage, einer Standpunktfrage. Ich habe ihn zu Tode argumentiert, er hatte keine Lust mehr. Und am Ende der Diskussion hat sich herausgestellt, seine Eltern denken über Scheidung nach. Da habe ich schon richtig verschissen. Und warum? Ich war unsensibel, lieblos und ich habe ihn einfach überfallen. Hätte ich diese Frage gestellt, bist du betroffen von Scheidung? Will jemand in deinem Umfeld sich scheiden lassen? Und er hätte gesagt, ja, meine Eltern. Wahrscheinlich wäre ich viel liebevoller gewesen. Ich hätte ihn trösten können. Ich hätte wahrscheinlich ganz anders argumentiert. Aber ich war halt blind vor Stolz. Und um nochmal auf das Bild einzugehen. So ist es halt, dass wir oft Niederlagen haben, wie ich oft am Boden danach lag, nach Diskussionen, weil ich einfach die Leute verletzt habe, statt sie für mich zu gewinnen. Denn wisst ihr warum? Weil Gott auch eine Meinung zu dieser Thematik hat. Und die ist, wir wollen die Menschen für uns gewinnen und sie nicht in den Grund und Boden argumentieren. Denn, ja, ein perfektes Beispiel dafür sind halt auch wieder die Amerikaner. Denn am Ende des Krieges, nachdem sie zwei Städte komplett weggebombt haben mit Atombomben, haben sie die Japaner nicht liegen lassen, sondern sind ihnen entgegengekommen, haben ihnen eine Hand gereicht und gesagt, wir arbeiten jetzt zusammen. Wir lassen euch nicht liegen. Auch wenn ihr vieles falsch gemacht habt, wir werden euch jetzt helfen. Und was hat das für eine Auswirkung? Die Amerikaner arbeiten jetzt mit den Japanern zusammen. Sie sind verbündet in der NATO. Und die Japaner, es ist viel leichter jetzt für Christen in Japan zu missionieren als früher. Bevor im Kaiserreich war das nicht möglich, da war Inquisition gegen Christen. Und wisst ihr, genauso reicht auch Gott uns die Hand, wenn wir am Boden liegen nach so Diskussionen. Oft versuchen wir natürlich, genauso wie die Amerikaner zu handeln, wir wollen den Leuten entgegenkommen, aber wir schaffen es nicht, wir scheitern. Ich scheitere oft in Diskussionen. Und das ist gut, weil selbst in diesen angeblichen Niederlagen, eigentlich sind es nie Niederlagen, es sind eigentlich nur Siege. Weil in dem Scheitern erkennen wir, wie stolz wir sind, wir werden mit Sünde konfrontiert. Und Gott zeigt uns, du brauchst mich. Du schaffst nichts ohne mich. Du brauchst mich, um Samen zu sehen, um treu deinen Dienst zu machen, um das Evangelium weiterzugeben. Ohne mich schaffst du das nicht. Ja. Und vielleicht als Leitsatz, damit man es sich leichter merken kann. Spurgeon hat in der Schatzkammer geschrieben, also ich habe es ein bisschen umformuliert. Wisst ihr, diese ganzen Vorbereitungen, die ich euch jetzt gebracht habe, die sind schön und gut. Aber diese Vorbereitungen bringen gar nichts. Sie sind wie Pfeile, die fliegen und immer am Ziel vorbeigehen. Weil wenn wir das ohne Gott nicht machen, Gott muss diese Pfeile für uns spannen, zielen und schießen. Anders geht es nicht. Und als kleine Hausaufgabe, damit ihr das alles übt, was ich euch beigebracht habe, habe ich euch eine Person mitgebracht. Sie ist frei ausgedacht. Sie heißt Jackie O'Brien. Sie ist weiblich. Sie ist 26 Jahre alt. Ich meine, ich glaube, ihr könnt alle lesen. Sie ist gebürtige Irin und arbeitet momentan in Frankfurt als Kindergärtnerin. Und sie trägt eine goldene Kreuzkette und ein Leprechaun. Ein Leprechaun sind diese Kobolde, die Goldtöpfe haben. Und sie begegnet euch mit dem Geiger-Argument. Ich gebe euch ein paar Tipps. Was können wir mit diesen Informationen anfangen? Sie ist Irin. Irland hat die Abtreibung 2012 legalisiert. Sie hat eine Kreuzkette. Ist es einfach Schmuck oder hat es eine religiöse Bedeutung für sie? Vielleicht ein Leprechaun, wisst ihr, sie verstecken einen Schatz, wisst ihr, weil sie Angst haben, es Menschen weiterzugeben, weil sie gierig sind. Und genauso könnten wir auch sagen, Kinder sind ein Schatz und Menschen wollen, weil sie nur nach Reichtum und Gier verlangen, versuchen sie, diesen Schatz wegzunehmen und einfach für sich auszunutzen. Also Kinder einfach, ja, die Toilette runterspülen. Und ja, das Geiger-Argument, ich werde es euch jetzt vorlesen. Stellen Sie sich vor, Sie wachen eines Morgens auf und befinden sich unerwartet in einem Krankenhausbett. Neben Ihnen liegt ein bewusstloser Mann, der durch mehrere Schläuche an Ihnen angeschlossen zu sein scheint. Plötzlich treten Leute hinein und erzählen Ihnen, dieser Mann sei ein berühmter Geiger mit schweren Nierenleiden. Er könnte nur dann überleben, wenn sein Kreislauf an das Kreislaufsystem eines anderen Menschen mit derselben extrem seltenen Blutgruppe angeschlossen ist. Deshalb hat eine Gesellschaft von Musikliebhabern sämtliche ihrer medizinischen Unterlagen gecheckt, sie gekidnappt und die Operation des Ankoppelns vornehmen lassen. Da sind sie nun. Da es sich um ein renommiertes Krankenhaus handelt, können Sie jetzt natürlich einen Arzt herbeirufen und sich von dem Geiger abkoppeln lassen. Aber dann wird der Geiger mit Sicherheit sterben. Bleiben Sie dagegen für 9 Monate mit dem Geiger verbunden, wird er genesen und Sie wieder abgekoppelt werden. Vielleicht als kleine Hilfe. Die Thematik beschäftigt sich mit Vergewaltigung. Darf ich abtreiben, ob ich vergewaltige? Und als kleiner Hinweis, haben Nieren die gleiche Funktion wie eine Gebärmutter? Ja, das wäre alles.
Danke, Erik. Danke auch für deine Wortwahl. Nee, also eine Sache, also Erik hat mir vorher das Skript geschickt und eine Sache hat er, glaube ich, vergessen, aufgrund seiner Zitterung. Die möchte ich noch kurz sagen. Erik hat noch geschrieben, dass er sich richtig reinhängen musste, dass er bei seiner Rallye-Lehrerin noch auf eine 4 kommen konnte. Ja, nee, aber Erik war, vielen, vielen Dank. Erik hat ganz viel Mühe reingesteckt. So, und ich denke auch sehr, sehr hilfreiche und praktische Sachen, die wir wirklich gut mitnehmen und anwenden können. Wir wollen jetzt Gottes heiliges Wort betrachten und wir beten. Herr, wir danken dir so sehr, dass hier eine Liebe ist zu den verlorenen Menschen. Herr, wir wollen nicht einfach, wie Erik gesagt hat, unser Gegenüber zerschmettern und vernichten mit Argumenten und Diskussionsmethoden. Herr, wir wollen sie lieben. Oh Gott, wir wollen, dass ihre Seelen gerettet werden. Herr, wir wollen sie gewinnen für den Himmel. Deswegen sind wir hier. Herr, du hast uns zuallererst gewonnen für den Himmel. Du hast uns gerettet. Deswegen sind wir hier. Und jetzt wollen wir viele Menschen sehen, die auf demselben Weg gehen wie wir. Oh Herr, wir wollen jetzt hören auf dein Wort. Wir wollen zuerst hören, was du zu sagen hast, damit wir auch etwas zu sagen haben, wenn wir zu den Menschen gehen. Herr, bitte hilf uns, die Begegnungen, die wir haben, richtig einzuordnen. Dass wir nicht entmutigt sind, wenn wir abgelehnt werden, noch stolz werden, wenn sich Menschen bekehren, sondern dass wir einfach treu sind, indem wir auf dich schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, den Herrn der Ernte, der das Wollen und der das Vollbringen tut in uns. O Herr, und so segne dein Wort jetzt an uns und schenke, dass wir ermutigt werden. Gerade da, wo wir arbeiten, aber keine Frucht sehen, schenke, dass wir die ewige Perspektive haben vor Augen, dass wir eines Tages alles verstehen werden, wenn wir dich sehen, von Angesicht zu Angesicht und bei dir sein werden, bis in alle Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen. Bevor ich uns den herausfordernden Text lese, möchte ich euch mitnehmen in eine Begebenheit, die ihr alle kennt und vielleicht schon hunderte Male gehört habt. Ich möchte euch mit hineinnehmen in ein kleines Dorf in Indien, wo eine Familie begann, an Jesus Christus zu glauben. Die Dorfältesten hörten davon und die hatten etwas dagegen. Sie versammelten das Dorf, versammelten sich vor dem Haus und ja, forderten auf die Familie, dass sie ihren Glauben verleugnet und sich absagt von Jesus. Der Vater der Familie begann, das Lied zu singen, das er geschrieben hatte. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Und als er das sang, wurden seine Kinder ermordet. Man gab ihm eine weitere Chance, sich von seinem Glauben abzusagen und sagte, wenn du und deine Frau nicht eurem Glauben absagt, werden wir deine Frau umbringen. Und er fuhr fort zu singen. Wenn niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Niemals zurück, niemals zurück. Nachdem man seine Frau umgebracht hatte, gab man ihm eine letzte Möglichkeit. Sage deinem Glauben ab und oder wir töten dich. Er fuhr fort zu singen. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz liegt vor mir. Niemals zurück, niemals zurück. Und obwohl die Familie an diesem Tag starb, so wurden doch Samen gesät auf den Boden des Dorfes durch das Blut der Familie. Eines Tages rief der Dorfälteste das ganze Volk zusammen auf demselben Platz, wo die Familie umgebracht wurde. Und dort war der Ort, wo er bekannte, dass er jetzt auch an Jesus glaubt. Er wurde nicht umgebracht, stattdessen wurde das ganze Dorf gläubig an den Herrn und auch die umliegenden Dörfer. Die Predigt trägt den Titel: Ein Same ist das Blut der Christen. Lass uns den Bibeltext lesen, Apostelgeschichte 8, Verse 1 bis 4. Apostelgeschichte 8, Verse 1 bis 4. Ein bekannter Text, den wir schon mal behandelt haben in unserer Apostelgeschichte-Reihe, aber wichtig ist auch für unsere jetzige Serie. Freut mich sehr, dass ich Bibelblättern höre. Apostelgeschichte 8, Vers 1. Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. Es entstand aber an jenem Tag eine große Verfolgung gegen die Versammlung, die in Jerusalem war. Und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Gottesfürchtige Männer aber bestatteten Stephanus und stellten eine große Klage über ihn an. Saulus aber suchte die Versammlung zugrunde zu richten, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und sowohl Männer als Frauen fortschleppte und ins Gefängnis überlieferte. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Wir werden hier in eine Handlung hineingeschmissen. Und deswegen müssen wir den Kontext klären. Hier sehen wir die Auswirkungen von dem Text der Predigt, der von Werner Braun, dem geliebten Praktikant, gepredigt wurde. Werner hat uns über den Text aus Apostelgeschichte 1 gepredigt, wo es heißt, wo Jesus sagt zu seinen Jüngern: Ihr werdet meine Zeugen sein. Und hier sehen wir die Auswirkungen dieser Verheißung. Jesus sagt seinen Jüngern: Ihr werdet meine Zeugen sein. Und hier sehen wir, dass diese Verheißung wahr wurde. Wir sehen, wie die Gemeinde und wie Stephanus Zeugen waren für Jesus, wie sie hingegangen sind und die frohe Botschaft verkündet haben. Hier sehen wir die Mitglieder der Urgemeinde in Action. Und Leute, wenn wir Urgemeinde sagen, dann meinen wir Folgendes: Leitung der Apostel, die persönlich von Jesus Christus ausgebildet wurden, die Apostel Jesu Christi. Diese Gemeinde hat Pfingsten erlebt. Diese Gemeinde hat Heilungen erlebt. Diese Gemeinde hat erlebt, wie tausende Menschen auf einmal der Gemeinde hinzugefügt wurden, wie sie gerettet wurden. Diese Gemeinde hat erlebt, wie Menschen alles, was sie hatten, verkauften und alles Geld in die Gemeinde brachten. Diese Gemeinde hat erlebt, wie Menschen während dem Gottesdienst von Gott getötet wurden, weil sie gegen den Heiligen Geist gelogen haben. Diese Gemeinde hat erlebt, wie absolute Einheit gelebt wird in der Gemeinde. Sie waren einmütig beisammen, jeden Tag im Tempel. Das ist die Urgemeinde. Leute, und das zeichnet die Apostelgeschichte von besonderer Bedeutung aus. Denn in der Apostelgeschichte sehen wir Folgendes. Ich benutze kurz eine Illustration. Die Gemeindebriefe im Neuen Testament, die sind wie ein Klassenzimmer. Und der Lehrer steht vor dem Klassenzimmer und sagt ihnen so und zeichnet ihnen das an die Tafel. So und so sieht das aus. Nehmen wir das Beispiel Pflanzen. So und so. Und dann malt er die Pflanzen auf. Apostelgeschichte ist, der Lehrer sagt zu der Klasse: Und jetzt gehen wir raus und gucken uns diese Pflanzen an. Die Gemeindebriefe zeigen uns, wie die Gemeinde leben soll. Die Apostelgeschichte zeigt uns, wie die Gemeinde tatsächlich gelebt wird. Jesus sagt dieser Gemeinde, ihr werdet meine Zeugen sein. Und heute betrachten wir die Auswirkungen von diesem Vers. Wir betrachten heute, was dieser Vers für Folgen hat für die Versammlung Gottes. Und heute steht die Frage im Raum, wie hat die Urgemeinde das Evangelium verkündigt und wie ist sie mit Widerstand umgegangen? Und ich möchte euch nur einen kurzen Gedanken mitgeben, das, was die Gemeinde ausgezeichnet hat, nämlich diese Gemeinde hat das Evangelium mutig weitergegeben. Ich gebe euch nur eine Stelle aus Apostelgeschichte Kapitel 4, wo die Gemeinde erstmals mit Widerstand konfrontiert wurde. Und was hat die Gemeinde gemacht? Sie hat gebetet, Herr, gib uns Freimütigkeit, dein Wort zu reden, ohne Scheu. Und das Ergebnis war, sie verkündigten die frohe Botschaft mutig. Das war das Merkmal der Urgemeinde. Stephanus, praktisch der Hauptcharakter in unserem Text, warum das alles passiert ist, war Mitglied in dieser Gemeinde. Und wir schauen uns ganz kurz den Kontext an, um Stephanus ein wenig kennenzulernen. Wir lesen in Apostelgeschichte 6, was er für ein Mann war. Ein Mann voll Glaubens, voll des Heiligen Geistes, voll Weisheit, voll Gnade, voll Kraft, voller geht's nicht. Er ging zu den griechisch sprechenden Juden, die Hellenisten genannt werden, und verkündigte ihnen, dass Jesus Christus der Messias ist. Diese Aussage war so ein Anstoß für die Juden, dass sie es nicht aushielten und ihn vor das Synedrium schleppten, praktisch vor den jüdischen Gerichtshof, genau vor dasselbe Synedrium, wo auch Jesus Christus war. Genau dieselben Leute, die Jesus Christus verurteilten, vor denen stand jetzt Stephanus. Er wurde angeklagt, dass er gegen Mose, gegen Gott, gegen den Tempel und gegen das Gesetz gelästert hat. Und ich möchte euch ganz kurz mit hineinnehmen in diese Situation. Stephanus steht alleine vor diesem Synedrium. Er ist umgeben von Menschen, die gegen ihn sind. In Kapitel 6 lesen wir, dass sogar falsche Zeugen gegen ihn aufstanden. Dass Menschen vorgeschoben wurden, um das Volk aufzuhetzen gegen ihn. Genau wie bei Jesus. Und die Juden dachten, Achtung, die Juden dachten, das Alte Testament ist auf ihrer Seite, indem sie Stephanus verklagen. Und Stephanus zeigt ihnen genau das Gegenteil. Er zeigt ihnen im Alten Testament, dass sie diejenigen sind, die falsch handeln. Ich möchte euch einen ganz kurzen Einblick geben. Stephanus zeigte ihnen, dass der große Patriarch Josef zuerst abgelehnt wurde und verkauft wurde von seinen Brüdern und dann erhoben wurde. Stephanus zeigte den Juden, dass der große Patriarch Mose zuerst verstoßen wurde und dann von Gott erhoben wurde. Und dann einfach, und er macht diesen Punkt, um zu zeigen, ey, die Leute, die ihr so sehr verehrt, die wurden von ihren eigenen Leuten abgelehnt. Und dann kommt er zu dem Punkt, ihr habt den getötet, den die Propheten verheißen haben, auf den alle großen Patriarchen hingedeutet haben. Stephanus sagt in Kapitel 7, 51, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstreitet alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die die Ankunft des Gerechten zuvor verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Und stellt euch diese Situation vor. Er ist umgeben von vielen Menschen, niemand ist auf seiner Seite. Und er spricht in absoluter Autorität. Und die Juden sagten mit anderen Worten, die Juden sagten, hätten wir zur Zeit der Propheten gelebt, wir hätten sie nicht umgebracht. Und Stephanus sagt ihnen, ihr hättet sie nicht nur umgebracht, ihr seid jetzt noch einen Schritt weiter gegangen. Ihr habt den umgebracht, den die Propheten verheißen haben. Und so selbstgerecht wie sie waren, kein Wunder, was als nächstes geschieht. Vers 54, als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Als er aber voll Heiligen Geistes unverwandt zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Das ist der Kontext von unserem Text. Stephanos, der erste Märtyrer der Gemeinde. Für was? Dafür, dass er die frohe Botschaft verkündigte. Frohe Botschaft? Sieht nicht so aus, als ob die Juden das als frohe Botschaft aufgenommen haben. Leute, und hier sehen wir eine wichtige Eigenschaft des Evangeliums. Nämlich, die frohe Botschaft ist auf der einen Seite die meistgeliebte Botschaft und auf der anderen Seite die meistgehasste Botschaft. Stephanus liebte diese Botschaft so sehr, dass er sein Leben dafür gab. Die Juden hassten diese Botschaft so sehr, dass sie dafür töteten. Die frohe Botschaft ist messerscharf. Wir lesen im 1. Korintherbrief die Worte: Wir verkündigen Christus, den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Dummheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, Christus, Gottes Kraft, Gottes Weisheit. Unser Text zeigt uns, das, was das Evangelium niemals tut, ist gar nichts. Egal, und pass auf, egal was es tut, egal ob Menschen bekehrt werden oder ob wir gesteinigt werden, das, was das Evangelium niemals tut, ist gar nichts. Und egal was es tut, es liegt nicht in unserer Verantwortung. Egal was das Evangelium tut, es liegt nicht in unserer Verantwortung. Leute, und das ist so tröstend für uns. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe das schon mal gesagt. Du erzählst jemandem das Evangelium. Die Person bekehrt sich. Du erzählst genau das gleiche Evangelium zu einem anderen Zeitpunkt, in einer anderen Situation, einer anderen Person. Und die Person wird richtig sauer auf dich, wird aggressiv, bedroht dich. Was hast du falsch gemacht? Die Antwort ist gar nichts. Das Evangelium ist verantwortlich, sowohl dafür, wenn sich Menschen bekehren, als auch wenn Menschen gegen uns sind. Eine Botschaft, viele Reaktionen. Leute, und als ich das zum ersten Mal gehört habe, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine Last von mir genommen hat. Möchte ich kurz ein Beispiel erzählen, auch ein Negativbeispiel wie Erik. Ich hatte einen Kumpel und ich wollte so sehr, dass er Christ wird. Ich wollte so sehr. Und dann, der hieß Tim, Nachnamen sage ich nicht. Und dann hat er mich gefragt, ja, warum soll ich Christ werden? Und dann habe ich ihm gesagt, ach, weißt du, Tim, wenn du wirklich an das Evangelium glaubst, dann schreibst du keine 14 Punkte, sondern 15 Punkte. Ich wollte so sehr, dass er positiv auf dieses Evangelium reagiert. Und Leute, sobald wir die Reaktion auf das Evangelium beeinflussen, nehmen wir dem Evangelium seinen Einfluss. Das Evangelium ist unverändert. Und Leute, macht euch keinen Stress, wie die Leute reagieren, wenn ihr es ihnen erzählt. Macht euch keinen Stress. Das liegt in Gottes Hand. Wir sehen genau das in der Apostelgeschichte. Eine Botschaft, zahlreiche Reaktionen. Wir sehen, eine Botschaft rettet etliche Menschen. Dieselbe Botschaft sorgt dafür, dass Menschen getötet werden. Also die Verkündiger dieser Botschaft. Und wenn das sogar bei den Aposteln passierte, Leute, bei uns wird das auch passieren. Was ist unsere Aufgabe? Was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist diese: einfach nur treu zu sein. Einfach nur treu zu sein. Leute, und das ist so tröstend für uns. Es liegt nicht in deiner Verantwortung, Menschen zu bekehren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich diese Worte zum ersten Mal gehört habe, ist eine große Last von meinem Herzen gefallen. Meine Aufgabe ist einfach nur treu zu sein. Die Frucht bestimmt der Herr. Die Frucht bestimmt der Herr. Oft wollen wir die Frucht erzwingen, oder? So wie ich bei meinem Freund Tim. Glaub an Jesus und du wirst 15 schreiben statt 14. Und wir fangen an zu manipulieren, um eine bestimmte Reaktion hervorzurufen. Leute, die Frucht liegt nicht in unserer Hand. Wisst ihr, wer keine Frucht von seinem Dienst gesehen hat in diesem Leben? Keine Frucht von seiner Verkündigung der frohen Botschaft? Stephanus. Stephanus gab sein Leben und das Einzige, was er an irdischer Frucht gesehen hat, waren Steine, die in seine Richtung geschmissen wurden. Niemand wurde gerettet, niemand tat Buße, niemand wurde der Gemeinde hinzugetan. Es kam auf den ersten Blick sogar noch schlimmer. Es entstand nicht nur nichts Gutes, sondern es entstand sogar etwas Schlechtes daraus. Es brach durch seinen Dienst Verfolgung aus. Eine Verfolgung, die nicht nur Stephanus sein Leben kostete, sondern auch viele Mitglieder der Jerusalemer Gemeinde. Stephanus hatte so einen großen Eifer und dass jetzt so viele andere leiden müssen, ist das Ergebnis dafür? Ist die Frage hier nicht berechtigt, Gott, was tust du? Stephanus gab sein Leben für dich und das ist das Ergebnis? Leute, Stephanus sah keine Frucht. Es sieht sogar so aus, als ob die Gemeinde in Jerusalem dafür bezahlen muss, was Stephanus hier anrichtete. Ich meine, Stephanus ist fein raus, gesteinigt und beim Herrn, glückselig. Aber was für ein Erbe hat er der Gemeinde hinterlassen? Verfolgung. Übrigens, wir sehen auch in unserem Text, nicht alle haben seiner Steinigung zugestimmt. Wir sehen, er wurde von gottesfürchtigen Männern bestattet. Und sie stellten große oder laute Klage über ihn an. Das ist jetzt ein kurzer Einschub, einfach nur als Ergänzung unseres Textes. Es war verboten, Männer, die gesteinigt wurden, laut zu beklagen. Trotzdem haben sie das gemacht. Und unser Text legte auch einen Wert darauf. Sie stellten große Klage an. Mit anderen Worten, sie wollten zeigen, dass sie damit nicht einverstanden waren. Und während man Stephanus begrub, nachdem er tapfer sein Leben opferte, lautet die Frucht seines Dienstes auf den ersten Blick Verfolgung, Tod, Gefahr. Und an dieser Stelle könnte man doch fragen, Stephanus, wäre es nicht besser gewesen, wenn du einfach nur den Mund gehalten hättest? So sieht es aus auf den ersten Blick, oder? Wir lesen in Vers 1, dass nicht nur eine Verfolgung ausbrach. Wir lesen in Vers 1, dass eine große Verfolgung ausbrach. In Vers 3 lesen wir die Auswirkungen von dieser Verfolgung. Saulus versuchte, die Versammlung zugrunde zu richten, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und sowohl Männer als Frauen fortschleppte und ins Gefängnis überlieferte. Hier taucht eine neue Person auf der Bühne auf. Saulus. Woher kommt auf einmal diese Person? Das ist die erste Stelle in der Bibel, wo Saulus erwähnt wird. Leute, es ist sehr wahrscheinlich, dass Saulus bei den hellenistischen Juden dabei war, die Stephanus aufgesucht hat in Apostelgeschichte Kapitel 6. Es ist sehr wahrscheinlich, als Stephanus dorthin kam und mit ihnen diskutierte, was glaubt ihr, wer war dort? Sehr wahrscheinlich sein größter Diskussionspartner, Saulus. Dort war der Ort höchstwahrscheinlich, wo Saulus zum ersten Mal die Worte gehört hat, durch Werke wird kein Fleisch gerechtfertigt. Und was glaubt ihr, wie dieser selbstgerechte Saulus, der die beste Bildung hatte der damaligen Zeit, die besten Lehrer hatte, auf diese Worte reagierte? Kein Wunder, dass es hier steht. Saulus wollte sie zugrunde richten. Und im nächsten Kapitel 9, Vers 1, Saulus aber noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn schnaubend. Das war Saulus. Und die Tatsache, dass die Juden ihre Kleider zu Saulus Füßen niederlegten, zeigte, dass er in seine Tötung mit einstimmte. Er passte auf die Kleider der Juden auf, damit die Juden frei den Stephanus umbringen konnten, damit sie fester, gezielter werfen konnten. Saulus passte auf ihre Kleider auf. Saulus wollte die Gemeinde zugrunde richten. Und dieses Wort, das hier verwendet wird, beschreibt eigentlich ein Tier, das seine Beute brutal zerfetzt. Und das war die Absicht von Paulus. Er wollte die Gemeinde zerfetzen, zerfleischen. Er wollte sie dem Erdboden gleich machen. Er wollte nie wieder auch nur irgendetwas von diesen Christusanhängern hören. Er macht es sich zur Lebensaufgabe, alles, was mit diesem Jesus zu tun hatte, zu vernichten. Getrieben von Zorn, Hass und Wut stürmt er in die Häuser der Gläubigen, wo gewöhnlich Abendmahl gefeiert wurde und wo sie Gemeinschaft hatten. Leute, und um dieser Situation etwas anfassbarer zu machen. Stellt euch vor, und das ist gar nicht so abwegig in unserer Zeit, dass jetzt jemand reinkommt. Jetzt in diesem Moment wird unser Gottesdienst unterbrochen. Und keine Ahnung, ich werde abgeführt und ihr alle seht das. Ihr kennt mit Sicherheit dieses Video von diesem polnischen Pastor in der USA, ne? Habt ihr mit Sicherheit schon gesehen, wo Polizisten in den Gottesdienst reinkommen und die Versammlung abbrechen wollen. Und der Pastor geht auf die los, also nicht physisch, aber mit Worten. Get out! I don't want to listen to you! Und stellt euch vor, wie das jetzt passiert. Ja? Und es werden tatsächlich Leute festgenommen. Das war Paulus. Paulus war derjenige, der durch die Tür kam und Christen festnahm. Einige kostete das Teilnehmen an christlicher Gemeinschaft aufgrund von dieser Verfolgung ihre Freiheit, ihr Zuhause, ihre Ehepartner, ihre Kinder, ihr Leben. Alles nur wegen Stephanus, weil er das Evangelium weitergeben musste. Was tut Gott hier? Er hat doch alles in seiner Hand, oder? Will er, dass seine Gemeinde zerstört wird? Wieso lässt Gott diesen Saulus passieren? Wieso lässt Gott zu, dass seine Gemeinde zerstreut wird? So etwas kann doch nicht von Gott kommen. Und jetzt kommen wir zum Herz unseres Abschnitts. Zu einem meiner absoluten Lieblingsverse. John Piper sagt über diesen Vers, es ist einer der heftigsten Verse der gesamten Schrift. Er ist ziemlich unscheinbar. Schaut mal in Vers 4. Diejenigen, die nun wegen der großen Verfolgung zerstreut worden waren, gingen umher und verkündigten die frohe Botschaft. Diesen Menschen wurde alles genommen. Sie flohen um ihr Leben. Sie hatten nur ihre Klamotten, ein paar Sandalen an ihren Füßen. Sie mussten ihr Zuhause verlassen, ihre Güter abgeben, ihre Sicherheit verlassen. Und das, was sie eigentlich jetzt machen müssten, ist, diese schreckliche Botschaft zu verbreiten. Verfolgung ist ausgebrochen. Werdet keine Christen, sonst endet ihr so wie wir. Das hätten sie verbreiten müssen. Wir sind verloren. Was sollen wir machen? Wir sind die elendsten aller Menschen. Nein. Sie wurden heftig verfolgt. Man wollte sie töten und sie zogen umher und verkündigten die frohe Botschaft. Sie hätten eigentlich eine schlechte Botschaft zu verkündigen. Sie zogen umher und verkündigten die frohe Botschaft. Leute, das ist nicht von dieser Welt. Diese Menschen haben alles in dieser Welt verloren und gleichzeitig haben sie nichts verloren. Diese Menschen haben alles in dieser Welt verloren, aber dafür gehörte ihnen alles. Diese Menschen waren nicht Bürger dieser Welt, sie waren Bürger des Himmels. Diese Menschen lebten nicht für diese Welt, diese Menschen lebten für die Ewigkeit. Diese Menschen besaßen etwas, was ihnen nichts und niemand nehmen konnte. Sie hatten inmitten von dem Schrecken der Verfolgung, von Gefängnis, von Tod, eine überfließende Glückseligkeit, dass sie es erzählen mussten, an wen sie glauben. Sie zogen umher und verkündigten die frohe Botschaft. Sie waren absolut unabhängig von dieser Welt. Sie waren losgelöst von dieser Welt, weil sie an Christus gebunden waren. Und wir lesen im Philipperbrief die passenden Worte: Christus ist mein Leben. Und Sterben ist mein Gewinn. Welche Menschen leben so? Was sind das für Menschen? Leute, das sind normale Christen. Normale Christen. Christen gehören Christus. Christen leben für Christus. Für Christen ist Christus alles. In Christen lebt Christus. Wie Augustinus sagte, ich habe alles aufgegeben für Christus. Und was habe ich gefunden? Alles in Christus. Leute, ich möchte ehrlich mit euch sein. So etwas will ich. So was will ich. Wenn mir alles genommen wird, dann will ich in der Lage sein, fröhlich die frohe Botschaft zu verkündigen. Wenn mir alles genommen wird, will ich noch nicht einmal merken, dass mir etwas fehlt. So will ich leben. Und diese Menschen lebten für die Ewigkeit. Und ich möchte, dass ihr so lebt, dass wir so leben. Wofür lebst du jetzt in diesem Moment? Ackerst du Tag und Nacht, um dir was zu gönnen, um hier dir ein Reich aufzubauen, um einfach hier ein gutes Leben zu haben. Das ist so gefährlich. Das ist so gefährlich. Jesus hat das Gleichnis erzählt von demjenigen, der Scheunen und Scheunen gefüllt hat, immer größere Scheunen gebaut hat. Und was sagte Jesus? Du Narr. Heute Nacht wird man deine Seele fordern. Oh Gemeinde, wir müssen uns vor Augen halten, dass wir nicht für diese Welt hier leben. Und das müssen wir uns jeden Tag vor Augen halten. Wisst ihr, das ist jeden Tag das Gleiche bei mir. Ich sehe ein schönes Auto und denke mir, so eins will ich. Ich komme in ein großes Haus und denke mir, oh, ich hole mir sowas. Und dann ist meine ganze Konzentration auf diesen weltlichen Dingen und ich vergesse ein paar Jahre und dann sind wir hier weg. Leute, wir müssen für die Ewigkeit leben. Wir haben keine andere Option. Sonst werden wir großen Schaden erleiden. Leute, C.S. Lewis sagte, derjenige ist kein Dummkopf, der nicht festhält, was er verlieren kann. Halten wir doch nicht fest an den Dingen, die wir verlieren können. Es gibt nur eine Sache, die wir nicht verlieren können, und das ist Jesus. Deutschland ist nicht unser Zuhause. Kaiserslautern ist nicht unser Zuhause. Hohenecken ist nicht unser Zuhause. Der Himmel ist unser Zuhause. Und der Moment, wo dir das am allerklarsten ist, da bist du am glückseligsten. Da bist du am unabhängigsten. Ganz egal, was diese Welt mit dir macht. Ganz egal, ob sich tausende Menschen durch deinen Dienst bekehren oder ob tausende mit Steinen nach dir schmeißen. Lieber Freund, Spurgeon sagte, suche deinen Reichtum doch nicht in einer Welt, in der Christus keine hatte. Wir beginnen langsam zu sehen, dass auch wenn Verfolgung etwas richtig Schlimmes ist, dass doch scheinbar etwas Gutes herauskam. Aber das ist noch lange nicht alles. Ich möchte ganz kurz nochmal in Apostelgeschichte 1 mit euch gehen, wo Jesus die folgenden Worte sagte. Apostelgeschichte 1, 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Und jetzt Achtung, ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Jesus hat ihn verheißen, ihr werdet meine Zeugen sein in ganz Judäa und Samaria. Und was und wie heißt es in unserem Text in Apostelgeschichte 8, Vers 1? Es entstand aber an jenem Tag eine große Verfolgung gegen die Versammlung, die in Jerusalem war. Und jetzt Achtung. Und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut. Seht ihr, was hier passiert? Jesus verspricht seinen Jüngern, ihr werdet Zeugen sein in Judäa und Samaria. Und wer war Gottes Werkzeug Nummer 1, um diese Verheißung zu erfüllen? Es war Stephanus. Stephanus sah keine Frucht von seinem Dienst. Aber wir sehen sie heute. Durch ihn erfüllte Gott die Verheißung, die er seinen Jüngern gab. Selbst durch Verfolgung. Leute, das ist atemberaubend, was hier passiert. Gott benutzt Verfolgung, um seine Verheißung zu erfüllen. Da, wo wir vielleicht auf den ersten Blick nur Schreckliches, nur Tödliches, nur Hässliches sehen, sehen wir auf den zweiten Blick Gottes unfassbare Wege. Gott erfüllt durch Stephanus, durch Verfolgung, die Verheißung seines Wortes, dass die Gemeinde Zeugnis ablegen wird in Judäa und Samaria. Und dort das Evangelium verkündigen wird. Leute, das ist so unglaublich tröstend für uns. Wir haben die große Zuversicht, dass auch wenn uns schreckliche Dinge widerfahren, dass Gott sie zu unserem Besten nutzen wird. Ein geliebter Bruder namens Max Wolfsteiner, von dem diese wunderschöne Kanzel ist, hat über seinem Türrahmen, also als er noch hier gewohnt hat, hat er die wunderschöne Aufschrift gehabt. Verfolgung hat immer böse Absichten, aber Gott hat immer gute Absichten. Leute, und das ist so praktisch für uns. Wo fragst du dich gerade? Hey Gott, wo bist du? Was tust du? Ich verstehe dich nicht. Und wir sehen, selbst in so krassen Situationen wie Verfolgung, sehen wir, dass der Herr dadurch sein Wort erfüllt. Atemberaubend. Gott weiß, was er tut, auch wenn du es nicht weißt. Gott weiß ganz genau, was er damals tat, und er weiß es auch ganz genau, was er heute tut. Und ich möchte dir heute sagen, die Worte von John Piper: Verschwende nicht dein Leid. Anstatt dich die ganze Zeit zu fragen, oh, warum und warum und ach, bist du denn wirklich souverän? Nein. Jauchze und frohlocke in allen Umständen, weil du weißt, dass der Herr souverän ist und der Herr alles gebraucht zu seiner Ehre. Das wird jede Krankheit verändern. Das wird jedes Mobbing verändern. Das wird jedes Problem in deinem Leben verändern, wenn du glaubst und vertraust. Und Leute, sind es nicht die Leidenszeiten, die uns ganz neu in die Abhängigkeit zu Gott führen? Sind es nicht die schweren Zeiten, die uns ins Gebet ziehen? Ich liebe diesen Text. Was ist, wenn dein Segen, diesen Liedtext, was ist, wenn dein Segen durch Regen kommt? Was ist, wenn deine Heilung durch Tränen kommt? Was ist, wenn es 1000 schlaflose Nächte kostet, um zu wissen, dass du da bist? Was ist, wenn sich hinter allen Schwierigkeiten dieses Lebens deine Barmherzigkeit versteckt? Und genauso ist es. Auf den ersten Blick Verfolgung, auf den zweiten Blick Barmherzigkeit. Barmherzigkeit in der Hinsicht, dass die Jerusalemer Gemeinde in Judäa und Samaria die frohe Botschaft verkündigte und Zehntausende verlorene Menschen gerettet wurden. Gott weiß, was er tut. Vertrau ihm. Jesus erfüllte seine Verheißung, indem er seine Jünger zu Zeugen machte in Jerusalem, indem er sie zu Zeugen machte in Samaria und Judäa durch Stephanus und durch die Verfolgung. Und Jesus hat ihnen noch eine dritte Verheißung gegeben, nämlich, dass sie Zeugen sein werden bis ans Ende der Welt. Was ist damit? Nun, zu diesem Zeitpunkt ist das noch nicht geschehen. Also Apostelgeschichte 8 ist es noch nicht geschehen. Aber Gott hat auch diese Verheißung erfüllt. Er hat diese Verheißung erfüllt durch niemand anderen als durch denjenigen, durch den die Steinigung von Stephanus initiiert wurde, nämlich durch Saulus. Dieser Verfolger, dieser Mörder, dieser selbstgerechte Jude wurde zum größten Missionar der Welt. Jesus selbst sagte über diesen Saulus in Apostelgeschichte 9: Dieser Mann ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl von Nationen als auch Könige und vor die Söhne Israels. Gott erfüllte die dritte Verheißung durch diesen Mann, der die Gemeinde Gottes hasste, der Christen hasste und der Christus hasste. Dieser Saulus wurde zum berühmten Paulus, durch den Gott die Hälfte des Neuen Testaments schrieb. Er ist derjenige, der später schrieb: Ich verfolgte diesen Weg, die Christen, bis zum Tod, indem ich sowohl Männer als auch Frauen band und in die Gefängnisse überlieferte. 1. Timotheus 3,12. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben tat. Leute, wir wissen nicht, ob die Person, die uns jetzt vielleicht am meisten schadet, weil wir an Christus glauben, ob das nicht die Person ist, die Jesus Christus eines Tages rettet und durch die Jesus später Tausende von Menschen rettet. Später starb Paulus für die frohe Botschaft, die er einst so sehr hasste. Später starb Paulus für den Herrn, den er einst hasste. Später trug Paulus den Namen, den er einst so sehr hasste. Er wurde Christ. Leute, und genauso wie es unmöglich ist, dass Menschen, die alles verloren haben, umherziehen und eine frohe Botschaft verkünden, so ist es unmöglich, dass so eine Veränderung in einem Menschen geschieht, menschlich zu erklären. Jesus macht alles neu, Jesus rettet, Jesus verändert. Jesus gibt ein neues Herz, das nicht länger Sünde liebt, sondern ihn. Wisst ihr, Christenverfolgung ist eine sehr, sehr depressive Angelegenheit. Hört mal zu. Die Juden, sie probierten, Jesus umzubringen, in der Hoffnung, dass es endlich Ruhe gibt. Und dann stehen die 12 Jünger auf. Und es entsteht eine Gemeinde von wahrscheinlich 20.000 Mitgliedern. Dann entsteht eine Verfolgung und die ganze Gemeinde wird zerstreut. Und dann, was passiert? Sie erzählen die frohe Botschaft in den umliegenden Ländern oder Gegenden. Und dann steht endlich dieser Saulus auf und man denkt sich, oh Mensch, endlich jemand, der diesen Christen das Maul stopft. Kurze Zeit danach bekommen die Juden eine Botschaft. Saulus wurde Christ. Es ist wahr. Ein Same ist das Blut der Christen. Stephanos sah keine Frucht von seinem Einsatz. Null. Aber wir dürfen die Frucht seines Dienstes sehen. Stephanos sah nicht, was nach seinem Tod passierte und ob seine Verkündigung irgendeine positive Frucht brachte. Heute sehen wir, dass Jesus durch Stephanos seine Verheißung erfüllte und zehntausenden Menschen in Barmherzigkeit das Evangelium verkündigte. Wir sehen, dass durch seinen Dienst der größte Missionaraufstand, den die Welt je gesehen hat. Und Stephanos sah nichts davon. Stephanos war einfach nur treu. Und das ist die Botschaft von heute, Leute. Lasst uns treu sein. Ganz egal, wie das Ergebnis aussieht. Ganz egal, ob wir ein Ergebnis sehen oder nicht. Ganz egal, ob wir umgebracht werden oder ob sich zehntausende Menschen bekehren. Lasst uns einfach treu sein. Lasst uns das Ergebnis dem Herrn überlassen. Denn der Herr ist der Herr der Ernte. Wisst ihr, Paulus und Stephanus haben sich in diesem Leben nicht so gut verstanden, kann man sagen, haben sich nicht so gut verstanden. Aber sie haben sich wiedergesehen. Und ich habe mir mal ausgemalt, wie diese Begebenheit wahrscheinlich ausgesehen haben könnte. Stephanus und der Jesus sitzen gerade im Himmel und erzählen miteinander und dann kommen neue Gläubige durch die Himmelspforte hinein. Und Stephanus rennt zur Pforte und der ganze Himmel jubelt und jauchzt über diejenigen, die endlich am Ziel angekommen sind. Und plötzlich, Stephanus sieht ein bekanntes Gesicht und denkt, ach du liebe Güte, den kenne ich doch. Jesus, was macht der hier? Und Jesus antwortet, ich hab den gerettet. Oh, wie herzlich müssen sich die beiden umarmt haben im Himmel. Und wir werden beide sehen. Wir werden beide sehen. Jesus rettet Menschen. Er macht sie neu. Früher, heute und auch in Zukunft. Das sind nicht wir. Was ist unsere Aufgabe? Zeugen sein. Wer bewirkt es in uns? Jesus. Wir sind einfach nur Empfänger seiner Gnade und wir geben das weiter, was wir empfangen haben. Hoffnungskirche Jugend, so lasst uns einfach treu sein. Sei treu in der Schule, sei treu in der Ausbildung, sei treu in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, im Studium, auf der Arbeit, sonst wo du bist. Sei einfach treu. Das ist deine Aufgabe. Und der Herr gibt dir alles, was du dafür brauchst. Überlassen wir das Ergebnis dem Herrn. Überlassen wir dem Herrn, wie viel Frucht er schenkt, ob er Frucht schenkt. Möge der Herr uns gnädig sein. Und mögen wir nicht vergessen, dass schwierige Situationen die verkleidete Barmherzigkeit Gottes sind. Immer. Lass uns beten. Herr, es hat so viel Freude bereitet, dein Wort zu betrachten, zu wissen, dass du souverän bist und dass du die Dinge gebrauchst, wie du willst. Ist so ermutigend. Herr, wie viele Male wurde aus diesen Reihen, die hier jetzt versammelt sind, das Evangelium erzählt? Und wie oft wurden wir ausgelacht, beschämt? Wie oft wurden wir angegangen? Der ein oder andere mag vielleicht heute noch die Narben, die Wunden spüren von damals. Ach Herr, aber du weißt, was du damit tust. Du weißt das. Herr, und so bewahre uns davor uns eine Last aufzubürden, die wir nicht tragen können. Lass uns unabhängig sein von dem Ergebnis der Verkündigung der frohen Botschaft. Lass uns einfach unabhängig sein. Lass uns nicht einmal Gedanken daran verschwenden, wie die Menschen darauf reagieren. Schenke, dass wir abhängig sind von dir. Dass wir unabhängig sind von der Welt und abhängig sind von dem ewigen Reich, das auf uns wartet. O Herr, wir danken dir so sehr für das Beispiel von Stephanus, das so ermutigend ist. Herr, vielleicht müssen wir zuerst alle sterben, bevor ganz Kaiserslautern Buße tut. Du weißt, was du tust. Vielleicht muss erst Verfolgung ausbrechen, bis wir anfangen, in den umliegenden Gegenden dein Evangelium zu verkünden. Aber du weißt, was du tust. Und es tut so gut, an dich zu glauben, an den souveränen König aller Könige. Du sitzt auf deinem Thron in völliger Gelassenheit. Nichts begegnet dir, was dich in Unruhe bringen könnte. Nichts begegnet dir, was du nicht weißt. Du sitzt auf deinem Thron und regierst. O Herr, und wir gehören zu diesem König. Wir sind Königskinder. So hilf uns, für dein Reich zu leben, nicht für unser Reich. Hilf uns, für den Himmel zu leben, nicht für diese Erde. Hilf uns, für die Ewigkeit zu leben. Und nicht für die paar Jahre hier auf der Erde. Herr, wir beten darum, dass du uns zu Zeugen machst, dass wir dein Evangelium mutig weitergeben durch deinen Geist. In Jesu wundervollem Namen. Amen.